Wir haben uns heute Morgen in unserer Gruppe da hinten unterhalten über Wiederkunft Jesu. Als ich im Alter von Tim war, wurde in der Deutschen Straße etwas bekannt gegeben, das und das wäre passiert, die Wiederkunft des Herrn steht bevor. Der erste Gedanke, den ich hatte, ach bitte nicht, ich möchte noch so gerne meinen Führerschein machen. Ich möchte so gerne Auto fahren dürfen. Ihr habt es erlebt, er ist nicht wiedergekommen. Wir warten immer noch drauf. Und darüber möchte ich mich heute mit euch unterhalten, beziehungsweise ich rede und ihr dürft zuhören. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wenn Menschen sich unterhalten, wenn Menschen sich verständigen, geschieht das durch verschiedene Zeichen. Früher hat man ganz früh auf Tontafel geschrieben, dann auf Papyrus. Irgendwann hat der Gutenberg die Schrift erfunden und das Drucken. Aber auch mit Rauchzeichen. First Nations in Amerika haben sich durch Rauchzeichen unterhalten. War ein bisschen blöd bei Nacht dann. Ne? Ich nehme an, die werden ein Feuer genommen haben. Zumindest weiß ich, dass das die Soldaten auf der chinesischen Mauer gemacht haben. Wenn Feinde kamen, dass man dann Feuer angezündet hat, damit die das anderen sehen und Hilfe kommen können. Im 19. Jahrhundert wurde das Morse-Alphabet erfunden und Signalfalken entwickelt anstelle von Ton und Schrift. Gehörlose können inzwischen mit Hilfe von Fingersprache und Lippenlesen ähnlich gut miteinander sich unterhalten wie Hörende. Manchmal gibt es auch Schriften in Codesprache. Und für alle ist etwas ganz wichtig. Alle Zeichen müssen von ihren Empfängern richtig gedeutet werden, denn sonst entstehen Missverständnisse. Und ihr habt das alle schon mal erlebt, dass ihr etwas gelesen habt und habt euch gedacht, was ist denn das für ein komischer Satz? Und da war ein Komma. Vielleicht einfach nur das Komma überlesen und dann gibt es einen ganz anderen Sinn, nur weil man das Komma nicht beachtet oder mitgelesen hat. Wenige harmlos waren dazu im Vergleich die verschlüsselten Botschaften im Krieg. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges kamen die Engländer ziemlich bald in den Besitz des deutschen Signalbuches. Damit konnten sie über 20.000 Funksprüche der kaiserlichen Marine auffangen und dechiffrieren. Winston Churchill sagte später einmal, dass dieses Buch, das ist jetzt ein Originalzitat, von unschätzbarem Wert für den Gang der Weltgeschichte geworden sei. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Und diesmal haben die Deutschen versucht, es besser zu machen und haben eine Maschine entwickelt, eine Kodiermaschine, die Enigma. Aber auch diesen Code knackten der englische Geheimdienst mit Hilfe der computerähnlichen Maschine Ultra, unter anderem deshalb, weil ihnen eine Enigma-Maschine in die Hände gefallen ist. Jetzt zum Thema. Wann und wie kommt das Ende der Welt? Und die Frage, die uns alle beschäftigt, wie erkenne ich das? Schon damals, als die erste Jahrtausendwende bevorstand, gab es viele Weltuntergangspropheten, die das Ende der Welt ankündigten. Papst Silvester II. Legte es auf Mitternacht des 31. Dezember 999 fest. Die Erde dachte jedoch gar nicht daran, unterzugehen. Als Erklärung gab der Papst an, dass es deshalb nicht passiert, weil seine Gebete erhört worden seien. Als 1186 nach Christus alle Planeten im Zeichen der Waage standen, was auch immer das bedeutet, ich habe keine Ahnung, verkündete der Astronom Johannes von Toledo, das Ende der Welt werde mit verheerenden Erdbeben und Stürmen eingeläutet werden. Ja, und was geschah? Es gab eine Panik. Typhus, Pest und Cholera waren damals vorherrschend, die wüteten dazu Und Genghis Khan hinterließ damals durch seine Eroberungszüge Berge von Leichen. Und trotzdem ging das Leben weiter. Wieder kein Ende der Welt. Glaubenslehrer haben das auch verkündigt, unter anderem Martin Luther. Der hat für das Jahr 1532 auch den Untergang der Welt verkündet, verschob diesen Termin allerdings um 6 Jahre und legte ihn schließlich auf das Jahr 1541 an. Wir sitzen heute da, er ist immer noch nicht gekommen. Im Jahre 1910 näherte sich der Halsche Komet wieder einmal der Erde. Das hat er vorher auch schon gemacht, aber jetzt wurde er durch Astronomen beobachtet und bestimmt. Tausende in den Kirchen versammelten sich und beichteten ihre Sünden. Hunderte begingen Selbstmord und viele verschenkten ihre Habe. Doch auch hier flog der Komet einfach weiter, die Erde ging nicht unter. Und das geschah in den letzten Jahrhunderten immer und immer wieder. Doch nichts geschah trotz aller Vorhersagen. Vielleicht wisst ihr es noch, in dem Jahr 1999, Klammer auf, eigentlich Quatsch, hätte eigentlich im Jahr 2000 passieren müssen, von 2000 auf 2001, aber das war das Jahr 1999. Alle haben gesagt, die Computer gehen alle unter, dann ein Chaos auf der ganzen Welt. Ich kann mich erinnern, dass Christian erzählt hat, dass sein Arbeitgeber damals gesagt hat, Sie müssen an dem Tag erscheinen, und das war ein Sabbat. Wir brauchen sie unbedingt, weil das Bankenwesen steht auf dem Spiel. Aber hier wieder nichts passiert. 30 Ankündigungen über das Weltende fielen aus und viele fielen darauf hinein. Nun kündigte die NASA an, dass der Asteroid Apophis am 13. April 2036 die Erde vernichten wird. Mal sehen, ob ich dieses Datum erlebe. Dann wäre ich etwas über 85 Jahre alt. Ist nicht unmöglich in der heutigen Zeit, aber ich glaube es nicht. Dies alles also sind kein Zeichen dafür, dass unsere Welt in den Abgrund stürzt, wenn wir etwas ausrechnen und berechnen. Doch was immer geschieht, wenn Menschen nicht für immer und ewig durch diese Ereignisse ausgelöscht werden, wie war das denn zur Zeit Jesu? Viele dachten damals, sie erleben das zu ihren Lebzeiten, dass Jesus wiederkommen wird. Und Jesus wollte seine Nachfolger nicht im Unklaren lassen. Er erwartete sogar, dass sie die Zeichen der Zeit verstehen und auch deuten konnten. Dazu lesen wir mal Matthäus 16, Vers 3. Matthäus 16, Vers 3. Ich lese nach der revidierten Luther-Übersetzung. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute Ungewitter sein, denn der Himmel ist rot und trübe. Aber des Himmels Aussehen könnt ihr urteilen. Könnt ihr denn nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Es geht nun Vers vorher weiter. Da geht es dann darum, morgen wird ein schöner Tag, weil Abendrot ist. Haben wir alle mal gelernt. Die Jünger fragten, da steht in Matthäus 24, Vers 3, das werde ich euch vorlesen, sage uns, wann wird denn das geschehen? Wann wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Zeit? Das Wann wird von Jesus nicht direkt beantwortet. Der Zeitpunkt blieb den Jüngern verborgen. Was ist mit dem Woran? Woran werden wir das erkennen? Auch das wird von Jesus ebenfalls nicht beantwortet. Beim Aufzählen der Ereignisse durch Jesus zeigt sich aber, dass er nicht die erbetenen Zeichen des Endes aufzählte, sondern vielmehr die Zeichen, die seiner Wiederkunft vorausgehen. Die Zeichen der Endzeit. Also wir müssen da fein unterscheiden, Zeichen des Endes, dann wissen wir, übermorgen wird es soweit sein. Das wollten sie wissen. Das hat er ihnen nicht gesagt. Wir lesen Hebräer 1, die Verse 1 bis 2 und danach 9 bis 26. Hebräer 1, die Verse 1 bis 2 zuerst. Nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Soweit soll uns das genügen. Und dann 9, Vers 26. Und da den zweiten Teil. Nun aber am Ende der Zeiten ist er einmal erschienen, durch sein Eigenopfer dieser Sünde aufzuheben. Wir Christen leben nunmehr seit fast 2000 Jahren am Ende der Zeiten. Wir leben somit nicht erst seit 1844 in der Endzeit, wie manche glauben. Die Wiederkunft ist auch nicht deshalb nahe, weil sich gewisse Zeichen erst in unserer Zeit erfüllt haben. Das haben vor vielen, vielen Jahren auch Menschen in Lissabon geglaubt, weil das dort gebebt hat oder weil ein bestimmter Mond eine bestimmte Farbe angenommen hat. Was wir wissen, dass Jesus und etliche Schreiber der Bibel die Zukunft so detailliert beschrieben haben, dass man so nur staunen kann. Woher haben die Schreiber dies gewusst? Wir wissen das. Es gibt prophetische Bücher, wo sowas drin steht, wo etwas berechnet wurde, aber viele haben früher fälschlicherweise geglaubt, genau das ist das Ende der Zeit. Christen glauben, dass sich diese Schreiber das nicht alles aus den Fingern saugen konnten. Hellseher, Wahrsager drücken sich meist so allgemein aus, dass ihre Vorhersagen fast immer stimmig interpretiert werden können. Propheten der Bibel jedoch schildern Einzelheiten, nennen Namen, Jahre und Fakten. Da schreibt beispielsweise Daniel, dass nach Ablauf von 2300 Jahren die Zeiten des Endes beginnen sollen. Rechnet man diese Zahlen durch, kommt man in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wir wissen alle, viele glaubten damals, dass Jesus wiederkommen würde, und auch da, viele rechnen damit, haben ihr ganzen gesamten Besitz verschenkt, verkauft, warum weiß ich nicht, verkauft, weil Geld ja nichts mehr dann zählt, und er kam doch nicht. Es ist viel passiert im 19. Jahrhundert und auch hier im 20. Jahrhundert. Inzwischen ist der Glaube nicht mehr wichtig. Die Evolution erklärt alles. Es ist heute nicht mehr modern, an Gott zu glauben. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer erwachsenen Söhne, einer von den beiden. Den habe ich gefragt, so Ende der Welt und sowas und Jesus kommt wieder. Ja, er hat mir gesagt, Papa, das ist heute total uncool. An sowas glaubt man nicht. Das ist, passt nicht in seine Welt hinein. Gleichwohl, wenn sie zum Essen kommen, wird gebetet. Das ist einfach so. Das akzeptieren sie, aber für ihr Leben akzeptieren sie es leider nicht. Und ich glaube, da ist er nicht alleine von unseren Kindern. Ersatzweise haben Spiritismus, Okkultismus, Esoterik und nicht-christliche Religionen Gott ersetzt. Da muss ich mich in meinem Leben so viel wie möglich vergnügen und so gut und so oft wie möglich vergnügen, weil danach gibt es ja nichts mehr. Das geschieht meistens auch auf Kosten von anderen, nur um selber einen enormen Lebensgenuss zu haben. Unser Lebensgenuss ist das goldene Kalb geworden. Interessant ist, was so Menschen so alles glauben. Da gibt es Menschen, die glauben an Ashtar aus dem Sonnensystem des Alpha Centauri, der mit seiner Weltraumflotte die Erde umkreist, um seine Anhänger kurz vor dem Super-GAU zu evakuieren. Andere glauben an Visation, den Messias von Sibirien, dem Tausende von Anhängern, hauptsächlich Intellektuelle, in die Wildnis gefolgt sind. Sie sind der Überzeugung, dass der ehemalige Polizist Sergei Torop wäre der auferstandene Jesus Christus. Er sei auf die Erde zurückgekommen, um die Welt vor dem Untergang zu retten, und dieser Untergang käme wahrscheinlich durch einen Kometen, der auf die Erde stürzt. Da gibt es aber unter anderem auch noch einen Filipino, Koboloi, der als wiedergekommener Christus in Davao das neue Jerusalem errichten will. Der ehemalige Pfingstprediger, dessen Eltern José und Maria heißen, José ist die spanische Version von Josef, meint, er sei der Messias. Gott habe ihm am 13. April 2005 das Königreich übertragen. 13. April ist er noch. NASA hat verkündet, am 13. April 2036 geht die Welt unter. Und dieser José hat gesagt, am 13. April 2005 wird ihm das Königreich übertragen. Ich weiß nicht, warum der 13. April so bekannt ist, aber scheint was Besonderes zu sein. Viele Menschen in Südamerika glauben, dass José Luis de Jesus Miranda der Wiedergekommene ist. Er selbst sagt, er sei der Antichrist. Laut Miranda gibt es keine Sünde mehr und der Teufel sei vernichtet. Das goldene Zeitalter steht vor der Tür. Doch wenn Millionen Christen es so glauben, mit der Bibel hat das alles wenig zu tun. Die Bibel schildert es nämlich ganz anders. Schlagt mal Matthäus 24 auf, und da wird noch ein Hebräertext dazwischen kommen, aber das ist so das Hauptteil, was noch geschehen wird, was ich euch vorlesen werde. Ja, Entschuldigung. Matthäus 24, Vers 4 und 5. Ihr wisst noch, die Jünger haben in Vers 3 gefragt, wie das Kommen aussehen wird. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und werden viele verführen. In Matthäus 24, Vers 6 lesen wir auch noch der zweite Teil. Sehet zu und erschrecket nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende der Geschichte. Und in Vers 8 könnt ihr weiterlesen, das alles aber ist der Anfang der Wehen, also der Beginn. Mit anderen Worten, die Zeichen der Zeit sind kein Hinweis darauf, dass das Ende schon da ist oder unmittelbar bevorsteht. Sie lassen auch nicht den Schluss zu, dass Jesus Christus bereits leibhaftig gegenwärtig ist. Ich möchte euch ein weiteres Geschehen erzählen. Das ist passiert in Amerika. Im vorigen Jahrhundert tagte irgendwo ein Parlament in Amerika. Da trat eine Sonnenfinsternis ein. Eine Panik drohte auszubrechen, weil man den Weltuntergang befürchtete. Ein Abgeordneter sagte dann daraufhin zu seinen Abgeordneten: Meine Herren, ich vermute mal, Damen gab es damals wohl nicht im Parlament. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Herr kommt, dann soll er uns bei der Arbeit finden, oder er kommt nicht, dann besteht kein Grund, unsere Arbeit zu unterbrechen. Das hat die komischerweise beruhigt, weil einer was gesagt hat. Es gibt kein heimliches Entrücken. Auch Christen werden die letzten Tage der Menschheit ohne eine Hintertür erleben müssen, durch die sie sich absetzen können. Alle Menschen werden ihn sehen. Viele werden jammern und klagen, weil sie merken, das Großartige verpasst zu haben, nämlich ein ewiges Leben ohne Leid, Tod und Krankheit. Was aber ist nun mit den besonderen Zeichen gemeint, nachdem die Jünger gefragt hatten? Bei diesem speziellen Erkennungszeichen handelt es sich um ein einziges Ereignis, das erst am Tag der Wiederkunft geschehen und dann von allen Menschen gleichzeitig auf der ganzen Welt wahrgenommen wird. Matthäus 24, Vers 30. Vers 30 heißt es dann, und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohn am Himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen und sehen das Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die gläubigen Toten werden auferstehen, die lebenden Christen werden verwandelt, gemeinsam werden sie Jesus entgegenrücken. Ich habe hier ganz bewusst Christen geschrieben und auch andere, weil nicht nur Adventisten kommen in den Himmel. Gottes Sohn holt seine Freunde also nicht unbemerkt von dieser Welt, wie manche das sagen, sondern freudig und offen. Warum das so ist? Weil er es uns versprochen hat. Wenn dieses Zeichen zu sehen sein wird, da reden wir nachher noch drüber, und erst dann können wir sicher sein, dass der Tag des Herrn tatsächlich gekommen ist. Ellen White hat in der ersten Version Folgendes gesehen. Bald wurden unsere Augen nach Osten gerichtet, wo eine kleine schwarze Wolke erschien, etwa halb so groß wie eines Menschen Hand. Wir alle wussten, dass dies das Zeichen des Menschensohn war. In feierlichem Schweigen schauten wir alle nach der Wolke, wie sie näher kam und immer heller, strahlender und herrlicher würde, bis sie eine große Wolke war. Auf der Wolke saß des Menschensohn. Nachzulesen im Buch Erfahrungen und Gesichter. Armando Valladares betete am heiligen Abend 1962 in einer christlichen Kirche in Kuba. Dafür bekam er 30 Jahre Gefängnis. Er wurde gefoltert und gedemütigt, aber er weigerte sich, seinen Glauben aufzugeben. Etwas hielt ihn am Leben, nämlich das Versprechen, das er einer jungen Frau namens Martha gegeben hat. Sie waren sich im Gefängnis begegnet und hatten sich verliebt. Sie durften standesamtlich heiraten und Martha wurde gezwungen, nach Miami zu emigrieren. Er aber kam ins Gefängnis. Er konnte ihr ein Papierfetzen zukommen lassen, darauf stand: Ich werde zu dir kommen, die Bajonette hinter meinem Rücken werden mich nicht daran hindern. Dieses Versprechen gab Armando die Kraft, Jahre der Misshandlung zu überstehen, und es hielt auch Martha aufrecht, diese Hoffnung. Beide gaben niemals ihre Hoffnung auf. Auch Jesus hat uns versprochen, wiederzukommen. Das erste Mal kam er, um für die Schuld aller Menschen mit seinem Leben zu büßen. Wer dieses Opfer annimmt, der darf aufatmen: Gott spricht dich frei. Wir haben dieses ewige Leben dann sozusagen auf unserem Konto. Wie ein Geldbetrag, der uns geschenkt wurde und der auf das Konto eingezahlt wird. Der Betrag wird an einem bestimmten Datum ausgezahlt. An diesem Auszahlungstag ist es die Wiederkunft Jesu. Jesus hat versprochen, ein zweites Mal zu uns zu kommen. Dieses zweite Kommen ist auch nicht so eine unverbindliche Zusage oder Versprechen. Die Bibel spricht etwa 2500 Mal von einer Wiederkunft. Und das Versprechen gilt. Wie ging es Armando weiter? Armando schrieb Gedichte, die rausgeschmuggelt wurden. Und Martha, die in Miami lebte, ließ diese veröffentlichen. Die geistliche Tiefe dieser Gedichte erregte weltweite Aufmerksamkeit. Regierungen begannen, Castro zu drängen, politische Gefangene freizulassen. Und nach 20 Jahren, im Oktober 1982, wurde Armando in ein Flugzeug von Kuba nach Paris gesetzt. Nach 20 Jahren war er frei. Das Versprechen, das er seiner Frau gegeben hat, war in Erfüllung gegangen. Wir leben in einer Zeit, wo Lebensangst herrscht, Zukunftsangst, Angst vor Katastrophen, und vor allen Dingen vor den Sachen, die wir selbst verursacht haben. In dieser Katastrophenstimmung sind wir als Christen und Adventisten aufgerufen, Mitmenschen Hoffnung und Mut zum Leben zu geben. Adventgläubige sind keine Schwarzseher oder Pessimisten. Sie sind vielmehr Realisten, ja sogar Optimisten, weil sie fest in eine bessere Zukunft für eine bessere Welt glauben. Lasst uns anderen helfen, die Geschichte der Zeit zu erkennen und richtig zu deuten. Zum Schluss eine letzte Geschichte. Am Morgen des 16. August 1945, manche von uns haben zu dieser Zeit schon gelebt, ich nicht, da lief ein kleiner Junge durch das Internierungslager von Shantung in Nordchina. Als Bürger der mit Japan verfeindeten europäischen Nationen waren sie in Haft genommen worden. Das sind Internierte. Er rief laut: Ich habe am Himmel ein Flugzeug entdeckt. Alle Internierte liefen aus ihren Unterkünften und schauten zum Himmel auf. Eine jahrelange Leidenszeit lag hinter ihnen. Viele hatten nur eines innerlich am Leben erhalten: die Hoffnung, dass der Krieg eines Tages enden würde. Wie ein elektrischer Schlag durchfuhr es die Menge der 1500 Überlebenden, als ihnen klar wurde, dass dieses Flugzeug für sie gekommen war. Als die Maschine landete, brachen alle in unbeschreiblichen Jubel aus. Seht nur, sie sind gekommen, um uns zu holen. Ein Tumult brach los. Menschen liefen im Kreis und schrien, winkten und weinten laut. Einer sagte: Dieses Flugzeug war unser Flugzeug. Es war für uns geschickt worden. Wir sind wieder frei und können in die normale Welt zurückkehren. Ich wünsche uns, dass wir auf unseren wiederkommenden Herrn genauso reagieren werden wie die Menschen auf dieses Flugzeug. Amen. So, zum Schluss singen wir das Lied 686, alle Strophen.
Thank you.
allmächtiger Gott. Ja, wir freuen uns drauf, auch wenn wir nicht wissen, was uns erwartet. Wir haben oft Angst in dieser Welt, Angst auch von dem Widerspruch. Herr, weil wir vielleicht nicht gut genug sind, weil wir das hören zwar, aber nicht glauben können. Herr, und es geht uns auf dieser Welt nicht nur klasse. Manche von uns haben ihre Probleme. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Krankheiten plagen uns. Wir haben auch Sorgen. Herr, wir wissen oft nicht, wie der nächste Tag sein wird. Aber du kannst uns Freude geben. Lass uns nicht vergessen, dass du uns versprochen hast, ihr seid errettet, wenn ihr an mich glaubt. Herr, lass uns das nicht verwässern durch andere Worte. Lass uns das glauben. Herr, wir bitten um deine Hilfe und bitten dich, verzeih uns unseren kleinen Glauben. Amen.